Herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Nach Full Metal Jacket beschäftigen wir uns heute mit dem nächsten Werk von Meisterregisseur Stanley Kubrick, A Clockwork Orange.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo Lukas.
Hallo Lukas.
Wir haben in der letzten Episode Full Metal Jacket besprochen von Stanley Kubrick, einem absoluten Meisterregisseur. Und wir hatten da eine Ankündigung. Wir wollten uns nicht mehr so viel Zeit lassen zwischen den einzelnen Episoden. Und man muss jetzt nach einiger Zeit konstatieren, dass es uns absolut fantastisch gelungen.
Ja.
Denn es ist, glaube ich, nur 2 Monate oder so her,
seit wir die letzte Folge. Ich glaube, es war Anfang Juni?
Juli.
Oh, das, Anfang Juli. Ja. Da noch zu dritt im Triumvirat mit Tom Walter,
genau.
Dem Betreiber des Podcasts Ping Pong Stereo.
Ja. Und der Band Osaka Rising, um gleich mal hier die Werbekeule rauszuholen und gleich mal euch ein bisschen andere Produkte, andere Anbieter von Content, von Inhalt, wie man besser sagt, anzubieten. Wir haben uns damit Full Metal Jacket beschäftigt, wie eingangs erwähnt. Wir hatten das insgesamt, glaube ich, für schon einen ziemlich guten Film gehalten, haben natürlich eine Diskussion dort gehabt, die ihr euch gerne auch nochmal anhören könnt auf sämtlichen Kanälen, Spotify, Podigy, keine Ahnung, wo sind wir denn alles noch? Na, hier Apple,
Deezer. Apple Podcast und seit neuestem, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind ein paar neue Dienste dazugekommen.
Ah.
Das Portfolio bei Podigy wurde jetzt auf jeden Fall noch erweitert.
Okay.
Aber wir werden euch dann informieren. Ich werde dann die Links in der Beschreibung zu unserem Podcast sehen auf den üblichen Kanälen.
Genau.
Und genau.
Das sollte man auch mal sagen. Am besten auch abonnieren, weil ihr seht ja, wir hauen die Folgen hier mit einer Geschwindigkeit raus, damit ihr auf keinen Fall verpasst, was hier noch abgeht, was hier die nächsten Wochen noch kommen wird oder die nächsten Jahre. keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es heute um einen anderen Film von Stanley Kubrick gehen, der gemeinhin zu seinen absolut größten Werken überhaupt gezählt wird. Und zwar A Clockwork Orange aus dem Jahre 1971. Ziemliches Brett, 131 Minuten ist das Ding lang, nach einem Roman von Anthony Burgess, also zu Deutsch heißt der übrigens, heißt der Film übrigens Uhrwerk Orange, falls ihr ihn unter diesen Namen kennt. Absolut, meiner Ansicht nach absolut fantastischer Film mit Malcolm McDowell in der Hauptrolle, der den Alex Delarge spielt, ja, diesen ungezähmten jungen Burschen, der mit seiner Gang, mit den Drugs durch die Stadt zieht. Ich habe den Film schon sehr, sehr häufig gesehen, um gleich mal so ein bisschen anzufangen mit der Rezeptionsgeschichte von uns beiden. Ich habe den relativ häufig gesehen, weil ich früher mal einen Mitbewohner hatte, auf jeden Fall war es einer seiner Lieblingsfilme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sein Lieblingsfilm war. Er war auf jeden Fall auch ein Riesenfan von Stanley Kubrick und da haben wir häufiger auch mal A Clockwork Orange gesehen und habe den dann im Nachhinein auch nochmal für mich betrachtet, habe allerdings damals noch gar nichts, also noch war noch gar nicht auf diesem Trip unterwegs, dass ich Filme durchanalysiert, interpretiert habe und so. Und war dann doch mit der neuerlichen Beschäftigung mit diesem Film, war da sehr, sehr überrascht davon, beziehungsweise sehr, sehr, fand es schon ziemlich schön zu sehen, was in diesem Werk alles drin steckt. Du hast den Film noch nicht so häufig gesehen, Lukas.
Zweimal. Das erste Mal vor, 10 Tagen. Und seitdem 2 Mal innerhalb relativ kurzer Zeit. Das erste Mal war auch relativ spät, dass dann doch so ein Brett, ich meine, man hätte sich ja denken können durch die Filme Full Metal Jacket oder andere Kubrick-Streifen, dass da was Komplexeres auf einen zukommt. Ihr hattet das, glaube ich, auch schon so ein bisschen angeteasert. Ich weiß nicht, ob im Podcast, aber ich wurde schon so ein bisschen vorbereitet, dass es dann doch wohl ein sehr artifizieller Film sein könnte im Vergleich zu Full Metal Jacket, der dann doch zu den etwas konventionelleren Filmen gehört. Genau, und dann habe ich den genau 2-mal geschaut. Wie oft hast du den geschaut? Ungefähr um den Daumen?
Oh, vielleicht 6-7 Mal.
6-7 Mal,
würde ich jetzt vermuten. Also ein paar Mal schon, ja. Aber ich habe es jetzt nicht genau im Kopf,
ehrlich gesagt. Ja. Genau, aber was mich gleich mal interessieren würde, wie deine erste Rezeption war, wenn du gerade gesagt hast, dass du dich damals noch nicht so analytisch mit Filmen auseinandergesetzt hast, stelle ich mir jetzt gerade es relativ schwer vor, Clockwork Orange, vielleicht aus den Augen eines 15, 16, 17-Jährigen.
Naja, gut, so jung war es nicht, aber.
Okay, okay, achso. Okay.
Ja, ein bisschen alter war ich schon.
Da so ganz unbedarft zu sehen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt, sei es jetzt auch mit 20, dass ich da das erste Mal Full Metal Jacket oder Clockwork Orange gesehen hätte. Ich wäre, glaube ich, aus der damaligen Sicht schon recht überfordert gewesen, was da jetzt auf einen einprasselt. Man hätte das natürlich nachverfolgen können und hätte so diese lineare Handlung nacherzählen können. Aber was da so richtig abgeht, hattest du das da schon irgendwie auf dem Schirm?
Na, ich hatte so Grundzüge auf jeden Fall auf dem Schirm. Es gibt ja so ein paar Sachen, die die schmeißt einem der Film praktisch entgegen, ne? Wenn man so nach der Interpretation geht. Da werden wir dann später noch drauf zu sprechen kommen. Aber das sind so Sachen wie beispielsweise, ich habe es jetzt nicht so formuliert, ne? Aber so dieses Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, vielleicht das Aufkommen eines totalitären Staates oder sowas, ne, sozusagen das Eingliedern von jemandem in eine Gesellschaft rein. Das sind so Sachen, die mir damals schon aufgefallen sind, aber ich habe es jetzt nicht so im Sinne dessen analysiert, dass ich auf jedes einzelne Bild geachtet habe, dass ich jetzt wirklich jede Dialogzeile irgendwie für voll genommen habe. Ne? Man hat ja dann noch einen relativ profanen Blick darauf und hat ja noch so diese Illusion, ja, das oder so dieses, ja, es gibt so Fülldialoge und sowas, ne? Das und das ist natürlich stimmt vielleicht manchmal, aber im Falle eines Stanley Kubrick ist mir dann doch jetzt hier auch aufgefallen, okay, es ist alles schon ein bisschen pointierter und schon sehr stark auf eine gewisse Perfektion auch ausgelegt, wie man das von seinen Filmen, glaube ich, auch kennt. Er hat sich ja, wir sind ja letzte Woche sage ich schon, als ob wir letzte Woche Full Metal Jacket rausgehauen hätten. Wir sind ja beim letzten Mal schon darauf gekommen, dass ja auch Full Metal Jacket in gewisser Weise eine Auseinandersetzung mit dem Filmemachen sein könnte. Zumindest gibt es diesen Interpretationsstrang und dem man, glaube ich, ganz gut folgen kann. Und ich glaube, und diese Perfektion an den Tag zu legen und eben dieses Ding, dass ein Künstler dann, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt, eine gewisse Perfektion zu erreichen, dass das vielleicht so zu hundertprozentig nie erreichbar ist, aber bei Clockwork Orange merkt man schon, dass er, also man merkt dieses Bemühen um Perfektion auf jeden Fall ganz, ganz krass. Und das in jedem einzelnen Frame, wie ich auch wieder finde. Also es war, also gut, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte es damals schon so ein bisschen im Blick, aber relativ profan noch. Ne? Nicht mit einem derart geschulten Auge, wie es vielleicht heute der Fall ist. Ich möchte mich jetzt nicht als, ich habe jetzt das geschulte Auge und sehe alles und so weiter und so fort. Ne? Aber es ist doch wesentlich besser und auch mit einer gewissen Seherfahrung ausgestattet, ist das alles schon ein bisschen einfacher.
Genau, ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Bei mir war das relativ ähnlich, also gerade die erste Sichtung, da prasselte relativ viele Eindrücke, sowohl in Bild als auch in Handlung, als auch in den Figuren auf einen ein. Und das dann erstmal so zu konsolidieren, das dauerte erstmal. Also ich hätte jetzt direkt nach Sichtung des Films, glaube ich, wenig Zusammenhangvolles produzieren können, sei es jetzt irgendwie ein Text oder irgendwie mal kurz eine Diskussion drüber führen, das wäre mir relativ schnell gefallen. Ja, ich hätte zu dem Zeitpunkt gesagt, dadurch, dass im Film sehr viel passiert, es sehr dicht ist, sehr durchstrukturiert ist in der Erzählchronologie. Aber dann nach der zweiten Sichtung, wo man diese offensichtlichen Sachen, die einem, wie du schon sagtest, so ins Gesicht springen, wo man die schon so für sich kategorisiert hat und eingeordnet hat und damit vertraut war, konnte man sich dann auf so Nebensächlichkeiten eher einlassen und eher verfolgen und eher beobachten. Als noch bei der ersten Sichtung. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der mit den Sichtungen und mit der Zeit wirklich wächst und auf jeden Fall gewinnt. Ich finde auch, dass Clockwork Orange kein schöner Film ist, den man sich jetzt gerne ansieht. Anders als vielleicht Full Metal Jacket, der gewisse Szenen hat, die einfach cool sind.
Also nicht schön meinst du im Sinne von, das ist jetzt kein Feel-Good-Movie, so nach
dem Motto, oder? Nein, genau. Also von einer emotionalen Ebene wird man eigentlich mit so ein bisschen, man kann das jetzt ruhig wortwörtlich nehmen, also auch in Bezug zum Film mit so einem etwas zertretenen Gefühl, was einen dann ja vielleicht auch so ein bisschen orientierungslos, aber könnte ja auch alles vielleicht die Absicht sein, werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber ja, im Vergleich zu anderen Filmen, sei es jetzt auch Full Metal Jacket, der auch ein sehr, sehr ernstes Thema anschlägt, war es bei Clockwork Orange so, dass der Film dann schon eher belastet, anstatt jetzt wie jetzt beispielsweise ein Feel-Good-Movie oder ein Film, der einfach unterhält, der einfach auf eine gewisse Art, auf eine konventionelle Art unterhaltsam ist. Ja, genau, einen einfach unterhält. Ja.
Mich würde mal bei dir noch interessieren, weil wir haben über den Film jetzt noch nicht intensiv gesprochen. Ich habe aber so grundsätzlich mal, oder eigentlich wollte ich die Frage nicht so richtig stellen, aber ich stelle sie jetzt einfach mal, weil ich bei dir den Eindruck hatte, dass es durchaus so ein bisschen gemischtere Gefühle waren. Wie fandest du den Film denn jetzt auf einer ganz subjektiven Ebene?
Also auf einer subjektiven Ebene, also ich beziehe das jetzt erstmal auf die erste Sichtung. Ich wusste, dass ich etwas sehe, dadurch, dass es halt schon aus meinem näheren Umfeld immer mal wieder aufkam, dass es einfach gut sein muss, ja. Sei es jetzt bei Letterboxd, sei es jetzt auf YouTube. Eigentlich nur gerade aus der jetzigen Zeit lobende Worte. Vielleicht auch so ein etwas missverstandener Film aus der damaligen Zeit, der auch harsche Kritik einstellen musste. Ja, auch lange Zeit in Großbritannien verboten war.
Ja, bis 1999.
Genau, oder so, ja. Ne? Ja. Aber so an sich, also es war kein Film, wo ich jetzt gesagt hätte, im Gegensatz zu Full Metal Jacket, der mir auf Anhieb irgendwie gefiel, mit dem ich schon irgendwie so connecten konnte, war das jetzt ein Film, der jetzt okay war. Ich wusste halt noch nicht, worauf will der Film hinaus? Möchte er jetzt das? Möchte er dies? Möchte er jenes? Aber da muss man halt diese Konvention, die man aus, sag ich mal, anderen, sag ich mal, ich sag's jetzt einfach mal so ganz plakativ, kleingeistigeren Filmen kennt, muss man da einfach, sag ich mal, ablegen und den Film wirklich als Kunstprodukt sehen. Also gerade hier ist es, denke ich mal, für die Rezeption wichtig, den Film nicht als Unterhaltungsprodukt zu konsumieren, sondern als Kunst, als, sag ich mal, komplexe audiovisuelle Kunst, die Stanley Kubrick da auf Grundlage des Buchs von, genau, du hast schon gesagt, Anthony Burgess, auf ja, den Fernseher oder die Leinwand zaubert. Das ist in manchen Sachen relativ eindrucksvoll. Ich finde, man sieht, dass es schon low budget ist. Manche Kameraeinstellungen, vielleicht ist es aber auch so gewollt, könnte man den Film auch unterstellen. Ich weiß jetzt, glaube ich, nicht das Budget, aber ich würde darauf wetten, dass es nicht allzu hoch ist. Und es hat schon so einen gewissen Dreck in sich. Also das fand ich auch, als wir vor ein paar Tagen Texas Chainsaw Massacre geschaut haben von Tobe Hooper. Fand
jetzt,
ich auch.
Jetzt könnt ihr sehen, was wir machen anstelle der Aufnahme für den Podcast.
Ja. Um jetzt den Vergleich zu ziehen von der Zeit 71, 74, das passt ja auch so ungefähr. So diese Drastik und schon diese kunstvollen Bilder, aber irgendwie so eine gewisse Kühle, vielleicht auch Amateurhaftigkeit in manchen Einstellungen, die gewollt sein können oder nicht. Aber wenn man dann jetzt aus Filmen kommt, wie zum Beispiel Blade Runner 2049 oder so, was wirklich bombastische, aufwendige, aktuelle Technik verwendet und dann so diesen Rückschritt und man muss sich jetzt nicht auf das, sag ich mal, emotional optische, also das Optische, was einen emotional irgendwie anspricht, besinnen, sondern hier geht es dann wirklich darum, was zwischen den Zeilen steht. Natürlich wird das über das Gezeigte auf der Leinwand transportiert, was aber keinen, ich nenne einfach mal das Wort, Orgasmus produziert, wie jetzt beispielsweise in so großartigen Filmen, wie zum Beispiel von Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Und daher fand ich, den ich auch vor kurzem das erste Mal gesehen hatte und als sehr, sehr gut empfand, war das auf einer rein subjektiven, ganz emotionalen Ebene, hat es mich mit einem eher nicht ernüchternden Gefühl zurückgelassen, aber mit einem sehr konfliktbehafteten Gefühl. Es war, man musste halt darüber nachlesen, was ist eigentlich damit gemeint. Was sagen andere zu dem Film? Was hat der Film selbst an einen herangetragen? Und das war dann erstmal schon so ein kleiner Kampf, der sich aber dann klärte, als ich jetzt den Film heute vor ein paar Stunden das zweite Mal gesehen habe. Da fand ich den, du hattest gerade schon angedeutet im Vorgespräch, dass ja zum Beispiel Dr. Strangelove eine Komödie sein könnte. Man könnte dem Film, ja. Also komödiantische...
Satire würde ich es ja, bezeichnen, genau. Auf jeden Fall. Ja, ja. Hm?
Und so, genau diese Punkte hatte ich jetzt in A Clockwork Orange nochmal intensiver wahrgenommen als bei der ersten Sichtung. Mhm. Und dieses Schwarzhumorige, dieses Humoristische im Film, das kam jetzt viel mehr hervor und hat dann eine gewisse Art von Spaß erzeugt, die dann das Interesse am Film, am Gegenstand wiederum gesteigert hat, was dann wiederum dazu führt, dass man den Film dann auch besser für sich verarbeiten und irgendwie verstehen kann. Hm. Also so dieser Prozess über das Offensichtliche, über, sag ich mal so, die Einfachheit eines Witzes, dann wiederum über das Verständnis, dann über, und über das Verständnis wiederum das eigene Urteil zu beeinflussen. Also ich finde den Film jetzt nach der zweiten Sichtung besser. Könnte man es einfach sagen.
Ja, ja. Ich muss dazu noch ein paar Sachen sagen zu deinen Ausführungen. Ja. Ich hoffe, ich kriege das alles zusammen. Obwohl, ja, eigentlich sind es nur zwei Punkte. Zum einen möchte ich mal kurz was dazu sagen, was du mit Kritik gemeint hast, die der Film damals, als er erschienen ist, erhalten hat. Denn wir reden jetzt nicht davon, dass der Film irgendwie so als technisch oder sowas für besonders schlecht befunden wurde, sondern wir reden zum Beispiel davon, dass dem Film handfest Faschismus-Propaganda oder faschistische Propaganda unterstellt wurde, ne? Dass er im Prinzip einen moralischen Rückschritt fordert, ne? Dass wir im Prinzip wieder mehr an die Gemeinschaft denken und eigentlich mehr das Individuum zurücklassen. Ich bin der Meinung, das werden wir nachher reden, dass das durchaus sehr viel anders ist. das werden wir aber noch ein bisschen genauer aufklären dann. Und was ich damit sagen will, er wurde wirklich als ein gefährlicher Film für die Gesellschaft auch verstanden, ne? Und war dementsprechend natürlich in Großbritannien deswegen auch so lange dann verboten, ne? Und die andere Sache, was wollte ich noch sagen? Genau, du hast diese so ein bisschen diese Amateurhaftigkeit erwähnt. Und wollte mal kurz, meintest du damit so Szenen wie, um das mal kurz vorwegzunehmen, bevor wir zur Story kommen, zum Beispiel mit, wenn der dieser Riesenpenis auf die Frau geschlagen wird oder sowas? Oder was für Einstellungen
meinst du da? Zum Beispiel, als Alex Delarge mit den zwei Mädels auf sein Zimmer geht.
Ja,
genau, da halt mehr oder weniger Geschlechtsverkehr, eine Orgie feiern.
Der Zeitraffer.
Genau, dieser Zeitraffer aus dieser kleinen Froschaugen totalen, diese große. Das war halt, also klar, es war relativ unscharf. Ich glaube, wäre es scharf gewesen, Full HD, ich habe den Film auf Blu-ray gesehen, wäre das vielleicht wiederum zu pikant gewesen und hätte dann wiederum vielleicht auch so einen Hang zum Pornografischen haben könnte, den er ohnehin schon hat, aber vielleicht durch dann diese noch deutlichere Darstellung von irgendwie Geschlechtsteilen oder von irgendwelchen Akten, wäre das dann, glaube ich, zu pikant gewesen. Von daher kann ich es schon verstehen, aber in diesen Einstellungen hat das einfach was sehr, sehr Experimentelles gehabt.
Ja, absolut.
Muss nicht schlecht sein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber es hat auf jeden Fall was, worauf man sich einlassen muss.
Ja. So, ja, genau. Also ich würde schon sagen, dass das in gewisser Weise, also natürlich gewollt ist, weil wenn du einen Zeitraffer machst, dann ist es ja irgendwie auch gewollt. Ne? Können wir aber dann genauer darauf eingehen, was vielleicht die Botschaft, die Nachricht dahinter ist oder das, wie man das... ich dachte jetzt, du meintest so, eben wie ich schon gesagt habe, solche Einstellungen wie mit dem dieses Erschlagen mit dem Riesenpenis. Und es ist auch schön zu sehen, dass der Film von diesen perfekt komponierten Bildern, beispielsweise diesem Anfangsshot auf Alex Delarge, wo die Kamera sich so zurückbewegt, ne, schon ab und zu abweicht. Ne? Beispielsweise, wenn sich Alex in seiner Wohnung dadurch bewegt, dann ist die Kamera auf einmal relativ nah auch an der Figur, ne? Und es hat irgendwie sowas, so einen gewissen Realismus, bekommt man dadurch rein. Ne? Was das bedeutet, können wir vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen dann. Wollen wir denn mal zur Geschichte kommen? Wollen wir denn mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, worum es in A Clockwork Orange eigentlich geht auf der Handlungsebene?
Also wie du es schon gesagt hast, es geht um die Figur, also die Hauptfigur Alex Delarge, gespielt von Malcolm McDowell, der mit seinem Kumpels, mit seiner Gang, mit seinen Drugs, einer Jugendgang, ich glaube alle gehen noch zur Schule, die so ein bisschen für Unruhe sorgen. Man kennt das vielleicht so wie so eine kleine Hooligan-Gruppe, die dem Alkohol und den Drogenexzessen frönt, die vor Vergewaltigungen, die vor Schlägereien keinen Halt machen, denen der Besitz anderer Menschen nichts bedeutet. Diese gehen, sage ich mal, auf die Pirsch, mehr oder weniger, veranstalten da ihre Gewalttaten und Exzesse. Und eines Tages zerstreitet sich diese Gang. Es gibt so ein paar Auseinandersetzungen, autoritäre Auseinandersetzungen, kann man vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Und schlussendlich landet Alex Delarge im Knast. Mhm. Wurde aufgrund Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt. Und er drängelte sich so ein bisschen in den Vordergrund für eine, ja, ich nenne es mal Resozialisierungsmaßnahme, für die Ludovico-Therapie, einer oder weniger gewaltsamen Umformung, wir haben sicherlich auch noch drauf eingehen, die er dann durchstehen musste und nach, ich glaube, 2 Wochen oder so durfte er dann wieder in die Öffentlichkeit entlassen werden. Hm. Das wurde er auch. Wurde dann wieder resozialisiert und hat dann eben nicht mehr so richtig seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und wurde dann auch selbst als Person und als, ich sag's schon mal, so eine Art Produkt, instrumentalisiert von verschiedenen Gruppen, Parteien, Lagern und endete im Endeffekt ja in einer relativ unglücklichen, gesellschaftskritischen Lage, der Alex. Ja. Mhm. Genau, das war, denke ich mal, so ein kurzer Abriss zur Handlung.
Genau, also diese, vielleicht noch ganz kurz, um das zu ergänzen, diese Behandlung sorgt dafür, dass er eben all das, was er in der ersten Hälfte des Films, kann man grob sagen, gemacht hat, ja, diese ganzen Gewalttaten, auch selbst gewalttätige Ausbrüche oder sowas, ne, dass er jedes Mal, wenn er kurz davor ist, Gewalt hinzuzufügen, sich übergeben muss, ja, und das nicht ertragen kann. Und nebenbei die von ihm in der ersten Hälfte noch so geliebte Musik von Ludwig van Beethoven nicht mehr hören kann und sich dort ebenfalls übergibt. Ja, wir haben uns im Vorgespräch überlegt, wie wir diesen Vortrag, also wie in der Uni schon, wie wir dieses Gespräch hier ein bisschen strukturieren wollen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, weil das eigentlich relativ sinnhaft ist, uns erstmal auf die erste Hälfte zu konzentrieren, dann das Gefängnis als separaten Ort und als einen separaten Handlungsteil eben zu betrachten und das dann im Speziellen zu besprechen und dann eben das letzte Drittel, wenn man so möchte, ne? Oder die zweite Hälfte, so grob, ne? Das ist, ne? Also, ne? Fangen wir mal mit der ersten Hälfte an. Gibt es irgendwelche schönen Gedanken, die du uns da mitteilen möchtest? Oder möchtest du, dass ich anfange?
Also ich glaube, die erste Hälfte oder das erste Drittel ist, glaube ich, das ikonischste Drittel. Daraus entstehen, glaube ich, die meisten Bilder, gerade viele Cover oder Wallpaper mit dem Auge Alexander Delarges. In seinem Kostüm. Es wird auch mit Sicherheit einen historischen Hintergrund haben, was es damit auf sich hat. Sie tragen einen Hut und relativ weiße Anzüge, dazu einen Stock. Einer von den Drooks hat auch eine Kette, kann man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen deuten. Und ja, einen Penisschutz, der außenrum getragen wird, wie als Gürtel. Sehr sexualisiert, kann man vielleicht auch nochmal drauf eingehen, möchte ich jetzt noch nicht vorweggreifen. Hm. Aber das erste Drittel ist schon skandalös, könnte man vielleicht sagen, am schwierigsten. Du hast das schon angesprochen, dass es da durchaus Tendenzen gibt, die man am Film kritisieren könnte, die auch kritisiert wurden. Aber so an sich ist das wohl noch die ernstere Sequenz bis hin letztendlich dann zum Mord und zur Einbuchtung, die dann das zweite Drittel markieren wird. Genau.
Ja, also ich finde diese erste Hälfte auch grundsätzlich erstmal ziemlich großartig, mal ganz kurz sagen, weil wir sehen ja, wie du bereits angedeutet hast, eigentlich Alex und seine Gang beim dabei zu, wie sie Verbrechen begehen, das kann man sagen, ne? Und es fängt damit an, dass sie halt einen Obdachlosen zusammenprügeln, ja, gemeinsam in ihrer Gruppe, dann ist eine andere Gang kurz dabei oder kurz davor, eine Frau zu vergewaltigen. Die kommen dazu, allerdings weniger, um sie zu retten, wie sich herausstellt, sondern eigentlich wollen sie nur Ärger haben und diese andere Gang verprügeln, ne? Es geht also gar nicht irgendwie so sehr darum, die holde Maid, wenn sie möchte, zu retten. Und wir sehen dann auch noch diese sehr, sehr ikonische Szene, ich sag nur Singing in the Rain, wenn Alex und seine Gang das Haus der Alexanders, nämlich Mr. Alexander und Mrs. Alexander, in dieses Haus einbrechen und Mrs. Alexander vergewaltigen und den Mann, Mr. Alexander, krankenhausreif in den Rollstuhl prügeln, könnte man sagen. Ne? Das ist erstmal sehr, sehr interessant alles, weil wir natürlich eine Menge Gewalt sehen. Mhm. Allerdings ist diese Gewalt eigentlich von einer sehr, sehr großen Schönheit geprägt, wie ich finde. Sie wird sehr, sehr ästhetisiert. Mhm. Wir hören ständig Musik, unter anderem Beethoven, ne? Eben oder auch andere schöne Stücke. Und gerade diese Prügelei wirkt fast wie ein Tanz, ne? Zwischen diesen beiden Gangs, ne? Und das ist auch was, was man dem Film aus einer damaligen Sicht und vielleicht auch noch aus heutiger Sicht durchaus vorwerfen kann. Nämlich dieses Frönen von Gewalt, ne? Diese Schönheit der Gewalt zu zeigen. Und dann natürlich auch gerade die Vergewaltigungsszene, wenn Alex nämlich, übrigens ein spontaner Einfall von Malcolm McDowell, Singing in the Rain singt, während er die Frau vergewaltigt. Ne? Und das ist auch alles in einem Bild mit so einer wunderschönen Bildaufteilung festgehalten. Du hast rechts den Mann, der festgehalten wird, auf den Boden getreten wird. Und praktisch im Takt der Musik schlägt er dann die Frau, schneidet ihr das ihr Oberteil so aus, damit die Nippel eben zu sehen sind, ne? Und dann eben auch den Teil, der die Vagina verdeckt. Und es gibt eine ganz interessante Stelle, um das gleich mal, um da mal vielleicht auf einen anderen Film auch zu verweisen. Denn wir sehen ja diese Vergewaltigung selbst nicht, sondern wir sehen eigentlich nur das davor, ne? Trotzdem ist es ganz, ganz interessant gelöst. Alex DeLarge spricht ja dann zu Mr. Alexander, der auf dem Boden liegt, und sagt, dass er sich das doch schön angucken soll, ne? Er spricht dabei allerdings in die Kamera direkt. Das heißt, unser Blick ist eigentlich der von Mr. Alexander, ne? Und darauf hat im Jahre 1997 aus meiner Sicht ein anderer Regisseur verwiesen, nämlich Michael Haneke mit seinem ganz, ganz fantastischen Film Funny Games. Worum geht's in Funny Games? Ist eigentlich, ich möchte das jetzt, das soll jetzt keine Filmbesprechung von Funny Games werden, ne? Aber nur mal kurz, um zu sehen, worum es da geht. Es geht darum, dass eine Familie in einem Ferienort in ihrem Ferienhaus Urlaub macht und plötzlich treffen zwei Leute ein, zwei junge Männer, die dieser Familie das Leben zur Hölle machen. Ja, die kommen da rein, geben sich am Anfang sehr freundlich und wollen dann aber nicht gehen. Und es läuft dann darauf hinaus, dass diese beiden Männer die Familie dort festhalten und nacheinander eben diese Familie umbringen. Ja, und immer wieder sehen wir in diesen, also man muss dazu sagen, die sind auch ähnlich gekleidet wie die Figuren in Clockwork Orange. Ne? Sie tragen diese weißen Anzüge, ne? So dieses sowas Harper, sowas ja Heiliges irgendwie, ne? Sowas Sauberes, nicht Schmutziges.
Genau.
Und so,
ja,
ne?
Ja.
Und sie sagen immer wieder in die Kamera währenddessen, ja, ihr wollt doch auch, dass wir weitermachen und so weiter. Ne? Und Michael Haneke hat dann später auch dazu gesagt, dass es so eine Art Kommentar sein soll auf den voyeuristischen Zuschauer, der eben ins Kino geht und sich Gewalt ansieht. Ne? Das ist eigentlich ein bisschen kurzsichtig gedacht, muss ich an der Stelle sagen. Man muss sagen, dass Stanley Kubrick in seinem Werk hier ein bisschen weitergeht. Denn natürlich geht es auch in Clockwork Orange. Das hat Haneke schon ziemlich gut erkannt, wenn ich mal Michael Haneke loben kann aus meiner gehobenen Position heraus. Ziemlich gut erkannt. Dass dieses Thema eben auch in der Clockwork Orange bearbeitet wird. Ne? Denn auch hier geht es ja um den voyeuristischen Zuschauer, der sich das angucken soll. Interessanterweise wird das nicht gezeigt. Ne? Und eigentlich wird ansonsten auch relativ wenig dann doch Gewalt in der Clockwork Orange gezeigt, wie ich finde. Das Interessante ist, dass Haneke in seinem Film dem Kino eigentlich die Schuld daran gibt, oder so ein bisschen zumindest die Schuld daran gibt, dass Gewalt im Kopf von uns Zuschauern überhaupt entsteht. Das Interessante an Funny Games ist nämlich, dass eigentlich wie in A Clockwork Orange, wobei in A Clockwork Orange ist es noch ein bisschen expliziter, dann doch, aber in Funny Games ist es so, dass eigentlich die eigentlichen Gewaltakte gar nicht gezeigt werden, sondern es werden eigentlich immer nur Andeutungen gemacht. Ja? Es passieren so Sachen wie, dass eben ein Kind erschossen wird, während die Kamera eigentlich einen anderen Menschen, den anderen Mann in der Küche zeigt, während der sich ein Brot macht. Ne? Selbst bei dem ersten Aufeinandertreffen, wenn der erste Gewaltakt erfolgt, nämlich das Schlagen, also wenn der Familienvater mit dem Golfschläger geschlagen wird, sieht man nicht diesen Schlag aufs Bein. Man sieht nur, wie er zusammenbricht. Ne? Und die allerletzte Szene, wenn das letzte Familienmitglied stirbt, nämlich die Mutter, sieht man ja, wie sie gefesselt ist und in das Wasser geworfen wird. Ja? Und auch dann zeigt die Kamera nicht mehr. Man könnte ja zum Beispiel diesen Todeskampf jetzt zeigen und so weiter und so fort. Ne? Trotzdem entstehen ja bei uns im Kopf Bilder, wie dieser Todeskampf passieren könnte. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Hm. Hast du schon mal gesehen, wie jemand ertrunken ist in der Realität?
Nein.
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 Trotzdem hast du jetzt keine großen Möglichkeiten, dir vorzustellen, wie jemand im Wasser gefesselt ertrinkt, vermutlich, oder? Weiß nicht, dieses Winden vielleicht, ne, und dann irgendwie dieses gefesselt sein und dann wie die Augen zugehen und so weiter. Und das sind ja Bilder, die wir wiederum aus dem Film, aus dem Kino eigentlich kennen, ja. Also eigentlich ist das Kino ja dann doch der Ort, wo wir eigentlich diese Gewalterfahrung erst machen, ja. Und das sieht man auch bei Alex Delarge in dieser ersten, in diesem ersten Abschnitt. Es gibt ja da eine Szene, wenn er sozusagen träumt und diese ganz vielen Bilder sieht, ja, wie da Leute von Steinen erschlagen werden und er sieht sich auch selbst als Vampir, ja, mit diesen Szenen. Und das sind ja alles Bilder, die man aus der Fiktion kennt und die er offensichtlich auch aus der Fiktion irgendwie kennengelernt haben muss, ja. Also das sozusagen als Kommentar auf die Gewalthaltigkeit von Filmen und vielleicht auch auf uns Zuschauer im Endeffekt, auf die Rolle von uns Zuschauern in diesem ganzen Prozess.
Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal zurückkommen zu der gezeigten Gewalt in der Vergewaltigungsszene von den Alexanders. Da wird ja schon in einer gewissen Art und Weise Gewalt ästhetisiert, aber auch gezeigt. Es ist jetzt nicht so, dass wie beispielsweise aus anderen, ich nenne es mal jetzt einfach Horrorfilm oder aus anderen Filmen, wo Gewalt wirklich das Mittel des Ausdrucks ist, wo, sag ich mal, viel Blut fließt, wo Körperteile abgetrennt werden, was so sehr, sehr viszeral ist. Das ist bei A Clockwork Orange auf jeden Fall nicht so, ähnlich wie in Funny Games. Nichtsdestotrotz werden dann doch Schläge ich glaube, so flache Stiche, ich glaube, einem Droog wird mal in die Hand geschnitten oder so. Oder Alexander wird dann später im Gefängnis, wird, glaube ich, von so einem Schlägertyp zusammengeschlagen. Den Schlag sieht man sieht dann wiederum nur das Ergebnis. Das referiert in oder das komplementiert in einem gewissen Sinne schon aufeinander. Nichtsdestotrotz ist diese Ästhetisierung in Verbindung mit Gewalt und Sex dann schon wieder das Skandalöse, ohne dass man es explizit zeigt.
Ja.
Also ich kann schon nachvollziehen, dass gerade auch mit der Musik, was ja was total Konträres irgendwie hat, da so eine Symphonie zu hören, aber gleichzeitig einer Vergewaltigung oder so einem richtigen Rape mit Vergewaltigung und Sex beizuwohnen, das hat schon was sehr Kühles und was Enttabuisierendes. Also da werden dann wiederum Grenzen überschritten, die man vielleicht bis dato nach den 70ern, also dann im New Hollywood, lebte das dann natürlich wieder auf. Aber davor war man das einfach nicht gewohnt. Und da schafft man meiner Meinung nach A Clockwork Orange wiederum diese Schwelle dazu, sowas, sage ich mal, salonfähig zu machen. Natürlich musste A Clockwork Orange durch Kritik, aber auf einer gewissen Art und Weise ist das meiner Meinung nach noch an der Grenze zum ethisch-moralischen Vertretbaren, was da gezeigt wurde. Gerade durch das, wenn der Film nach dieser Vergewaltigungsszene aufhören würde und dann ein Ende hätte, wäre es, glaube ich, mal noch mal schwieriger. Aber durch diesen ganzen Rattenschwanz, der an dieser Szene und an der nachfolgenden Szene hängt, kommt, wird das Ganze nicht legitimiert. Aber der Film schlägt dann doch noch mal einen anderen Tenor ein und vermittelt dann trotz der Szene eine ganz, ganz andere Botschaft als jetzt Aufruf zur Gewalt, zum Anarchismus, zum Individualismus und auch zum ich nenne es mal Hedonismus, also zum rechtsfreien Raum, der nur danach strebt, seiner eigenen Sinneslust irgendwie nachzugehen. So, das schwingt auf jeden Fall mit, könnte aber in dieses gesamte kritische Konstrukt gehören, auf was Stanley Kubrick da rekurrieren möchte und was er da, sage ich mal, für einen Popanz errichtet von einem Abbild einer Gesellschaft. Genau, und das könnte dann wiederum dazu beitragen, warum das Ganze so komplex ist, weil es halt in die verschiedenen Richtungen geht.
Ja.
Es geht nicht in Richtung Gewalt, es geht nicht nur in Richtung Politik, es geht nicht nur in Richtung Sex oder es geht nicht nur in Richtung Verwahrlosung einer Gesellschaft oder irgendeiner Ismus-Kritik. Sondern es geht in ganz, ganz viele Richtungen, was aber ja im Abbild einer Gesellschaft ja normal ist. Es geht halt.
Ja, absolut.
Genau.
Ja. Ja, du hast gerade mit dem schönen Wort Gesellschaft, hast du schon geendet. Und ich möchte mal das zum Anlass nehmen, um eigentlich mal die Gesellschaft zu beschreiben, die uns in dieser ersten Hälfte des Films erstmal im Speziellen präsentiert wird. Denn es ist ja schon mal ganz interessant, in was für einer Umgebung sich diese Gesellschaft so grundsätzlich befindet. Ne? Es ist eine sehr, sehr künstliche Umgebung erstmal. Ja? Das fängt in dem ersten Shot mit der, mit dieser Bar an, ja, wo du überall diese Milchspender hast durch die Brüste der Skulpturen und so. Ne? Du hast im Haus der Familie Delarge überall diese bunten Farben, ja, und es ist fast schon wie so ein Pop-Art. So ein hausgemachtes Pop-Art im Prinzip, ne, könnte man sagen. Und diese Künstlichkeit zieht sich durch diese ganze Welt. Und zugleich ist es aber auch eine äußerst perverse Welt. Das ist interessant. Wir haben ja schon öfters mal, wenn wir über Filme gesprochen haben, wie beispielsweise Der Leuchtturm, ja, von Robert Eggers, der im letzten Jahr rauskam. Da hat ja Robert Eggers selbst dazu gesagt, dass nichts Gutes dabei herauskommt, wenn sich zwei Männer in einem riesigen Phallus um die Vorherrschaft streiten. Ne? Und da haben wir so scherzhaft schon gesagt, ja, eigentlich sind wir hier überall von Penissen umgeben. Ne? Mhm. Ob das jetzt Hochhäuser sind, ne? Ob das irgendwelche Figuren sind, ne? Oder irgendwelche Skulpturen, Lampen, was weiß ich, irgendwas. Ne? Allein wenn ich mich hier in deiner Wohnung umschaue, ne? bin ich praktisch nur von Phallus-Symbolen umgeben. Ja. Und das wird in dieser Welt, ne, nochmal ganz explizit herausgearbeitet. Ne? Also durch den Stab, den Alex mit sich führt, durch diese langen Nasen, die an ihren Masken haben, ne? Und noch durch viele andere Gegenstände. Und ganz explizit in dem Haus, in dem ja diese Katzenlady, wie sie im Film genannt wird, wohnt. Ne? Da steht da explizit so eine Penisskulptur rum. Und sie sagt dann auch noch so dazu, das ist Kunst. Ja? Also so dieses Künstliche wird hier wirklich hervorgehoben. Und das ist interessant, denn das ist ja Kunst. Also so ein großer Penis würde man erstmal sagen, wenn man so mal auf die Zeit, ich weiß nicht genau, wie das zu historisieren ist, aber auf diese Zeit zurückkommt, wo zum ersten Mal so eine Penisskulptur erschienen ist auf dem Markt, werden wahrscheinlich viele Leute gedacht haben, oh Gott, was ist denn das? Das ist doch keine Kunst, das ist doch das ist ja so furchtbar, ne? Und das hat einen schlechten Einfluss auf die Jugend und was man da alles so immer für Argumente hervorruft, ne? Und diese Gesellschaft an sich wird ja ganz explizit eigentlich als pervers dargestellt, ja. Und also gerade in Form jetzt habe ich vergessen, wie der heißt, Mr. Deltoid oder so, ne? Dieser Typ, der immer mal zu Alex kommt und schaut, ob er auch so seinen Aufgaben nachgeht und so, ne? Der ja dann so diese homoerotischen Anspielungen ihm gegenüber macht, ne? Ihm dann auch ins Glied, glaube ich, direkt fasst und so, ne? Also diese Gesellschaft ist schon eine sehr perverse und auch eigentlich auch eine sehr gewaltliebende, ne? Wie man dann später im Gefängnis vielleicht auch es sieht, aber trotzdem, ich möchte es schon mal erwähnt haben. Und das ist eigentlich so das Interessante daran, dass Kunst wie diese Phallus-Skulptur in diese bürgerliche Gesellschaft eigentlich rein integriert wird. Man nimmt ihr sozusagen dieses Provokante, dieses Furchtbare und man kann es irgendwann mit der Zeit so genießen. Ja, oder nicht, also nicht genießen, sondern wird das nicht mehr als provokant wahrgenommen, ja. Wir kennen das aus ganz, ganz vielen anderen Kunstrichtungen auch, beispielsweise auch aus der Musik, ne. Also wenn man sich vorher mal diese ganzen alten Songs von Rammstein und diese Musikvideos und so dazu angehört hat, ne, gibt es doch mit den Jahren, wenn man sich auch so ein bisschen an diese Band gewöhnt hat und das, was sie halt macht, sehr, sehr viele Leute aus einem komplett bürgerlichen Milieu, die das auch nicht mehr als provokativ oder so wahrnehmen, sondern das ganz normal als in ihren Lebensalltag so integrieren, ne. Das ist auf jeden Fall, also und das ist was Kunst generell an sich hat. Und das zeigt ja auch A Clockwork Orange selbst. Dieser Film war ja bis 1999 in Großbritannien verboten, war 1971 ein Riesenskandal. Heute kräht da auch kein Hahn mehr nach. Ne? Also Kunst hat sowas an sich, dass sie für eine gewisse Zeit immer provokativ ist, aber irgendwann auch in die bürgerliche Gesellschaft von der assimiliert wird und in sie eingegliedert wird. Ja.
Wobei ich mich da noch mit dem Gedanken schwer tue, dass in A Clockwork Orange eine Gesellschaft gezeigt wird, die in einem gewissen Realismus unsere Gesellschaft abbilden soll. Also für mich ist es eher so eine Parallelgesellschaft, die zu der unsere Gesellschaft irgendwie Bezug nehmen kann. Aber A Clockwork Orange ist meiner Meinung nach irgendwie was Surrealistisches, Utopisches. Hm. Wo man meiner Meinung nach keinen realistischen Bezug hat. Man erkennt gewisse Muster wieder, die dort karikiert werden, die dort überhöht werden, die da vielleicht auch ad absurdum geführt werden, in diesem ganzen postmodernen, popartigen Stil. Aber an sich würde ich die Gesellschaft an sich jetzt weniger psychologisieren als irgendwie symbolisieren oder stilisieren. Also meiner Meinung nach werden dort viele Symbole und viele Stile, auch Künste aneinandergereiht und auch so dieses Einbringen dieser ja, Phallus-Symbole gerade als Kunst. Man sieht eigentlich in jedem Wohnzimmer irgendwelche anzüglichen Bilder hängen von irgendwelchen weiblichen, femininen, nackten Körpern in wirklich anzüglichen Stellagen, die jetzt nicht fotorealistisch sind, aber dann schon in irgendwelchen Zeichenarten an den Wänden hängen. Und das habe ich versucht, sage ich mal, der Gesellschaft irgendwie anzudichten, dass man schon sehr sexualisiert ist, von Grund auf sexualisiert ist, aber in seinem Zivilisationsprozess Wege gelernt hat, diese Sexualisierung nicht direkt nach außen hin zu tragen. Diese Freiheit, diese Natürlichkeit, die Alex Delarge noch hat, die aber andere, die vermeintlich zivilisiert sind, nicht mehr haben und diese das dann umformen, indem diese Geschlechtsteile oder in dem ein Akt wiederum gesellschaftlich anerkannt ist, ist dann Kunst. Also man versucht, diese Symbole und diese Motive in Kunst umzuformen, abzuwandeln, um sie als Kunst zu klassifizieren. Aber im Prinzip steckt dann doch ein ganz einfacher Trieb dahinter, der aber beiseite gedrängt wird. Also man ist schon noch dieser Mensch, aber durch diesen Prozess, durch den dann auch meiner Meinung nach Alex muss, dieses ja, Zivilisierens, dieses, dieses Zurückdrängen der Freiheit dieses, des Individuums, dieser, ich nenne es einfach mal, auch mit den ganzen negativ behafteten Seiten dieser Menschlichkeit, das heißt jetzt auch im gewalttätigen oder sexuellen Sinne, dass sich der Mann nimmt, was er braucht, dass es immer einen Chef geben muss, dass immer jemand den Größten haben muss, den Schnellsten, den Besten. Das wird hier ganz deutlich und gerade bei dieser Katzenlady, die ja auf ihrem Boden ihre Gymnastikübung macht, wie eine Katze. Also es liegen ganz viele Katzen ringsherum, weiße Katze, schwarze Katze, sie selbst hat auch irgendwie eine weiße Leggings an, macht da ihre Gymnastikübung und pflegt sich, sag ich mal, unauffällig in dieses Bild ein, umringt von diesen ja, sexuell aufgeladenen Gemälden und Skulpturen, die da ja, so eine gewisse Art Symbolik darstellen. Ja, so sexueller Trieb als Kunst könnte man jetzt also hypothetisch formulieren. Genau.
Ja. Also man könnte auch sagen, man nimmt eigentlich dem Provokanten die Provokation, dadurch, dass man es zu Kunst macht und sozusagen
genau, versucht zu legitimieren.
Ja, genau. Und gleichzeitig aber immer noch so die Nähe dazu hat und es so genießen kann. Ne?
Genau.
Also praktisch auch wie in einem Film. Ne? Also wir kennen ja im Prinzip die größte Gewalt vermutlich aus dem Film und so, ne? Und haben sozusagen durch den Film ein Mittel gefunden, Gewalt auch zu erfahren, sowas wie Vergewaltigung oder sowas zu sehen, zu erleben tatsächlich.
Das finde ich noch immer das Schwierige am Film, worin ich auch mit mir selber immer hadere, warum schaue ich mir sowas an?
Ja.
Also es geht allen Menschen so, aber ich glaube, Gewalt im Film ist ein Mittel, was Zuschauer anzieht.
Ja, absolut.
Gewalt, Liebe, oder auch Sex ist sind Elemente, die vielleicht auch Filmen wie zum Beispiel 50 Shades of Grey den Erfolg zusprechen, dadurch, dass dort beispielsweise, wahrscheinlich, ich habe die Filme nicht gesehen, aber dass dort in intensiver Art und Weise sexuelle Gelüste ausgelebt werden, auf die Leinwand transportiert werden und so legitimiert werden als etwas, was man, sage ich mal, ohne diesen verruchten Charakter eines Pornos schauen kann. In, sage ich mal, ethisch oder nee, ich sag mal, moralisch vertretbaren Gefilden eines Kinos. Und so ist das, denke ich mal, auch mit jetzt Vergewaltigungsszenen oder Tötungsszenen, die ein großes Interesse im Menschen wecken, aber dann doch moralisch total verwerflich sind. Also man würde das, was man im Film sieht, würde man in den wenigsten Fällen selber in seinem eigenen Leben machen, aber man schaut es dann doch wiederum so gerne und es bereitet einem und die größten, sag ich mal, Gore-Filme und Slasher-Filme bereiten vielen Menschen dann wiederum großes Vergnügen, was dann schon etwas ambivalent auf das Licht des Menschen in der heutigen Zeit scheint, finde ich.
Genau, und das ist ja im Prinzip genau die Kritik, die Michael Haneke mit Funny Games schlussendlich gebracht hat. Ne? Also er lässt diese Gewalt im Prinzip oder springt diese Gewalt ins Kino, macht dann allerdings diesen Kniff, dass er diese Gewalt selbst nicht zeigt, sondern dass sozusagen allein das, was im Kopf beim Zuschauer entsteht, bereits ausreicht, sozusagen, um es zu erleben. Und das macht ja A Clockwork Orange im Endeffekt auch. Ne? Also wir sehen ja, Alex sagt zwar, dass wir zusehen sollen, aber im Endeffekt bekommen wir ja dann nichts zu sehen. Mhm. Vielleicht haben wir uns auch schon irgendwie in einer gewissen perversen Vorfreude darauf gefreut, diese Vergewaltigung zu sehen. Mhm. Ne? Gibt ja andere Regisseure, die das dann durchaus sehr explizit gezeigt haben. Ne? Ich erinnere an Irreversibel von Gaspar Noé, ne? 2002, glaube ich, ne, war das. Könnte sein. Ich weiß nicht, ich habe den nicht damals gesehen, weil ich noch zu klein war.
Aber na gut, warst ja auch schon sehr alt.
Ja, sehr, 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 sehr alt, ja, das stimmt, klar. Nee, ein Punkt, den du auch schon, weil ich eben schon angefangen habe, die Gesellschaft so ein bisschen zu skizzieren, aber ich habe jetzt eher so ein bisschen die Umgebung oder wir haben jetzt eher über die Umgebung gesprochen. Eigentlich können wir auch mal über die Menschen sprechen, die wir in dieser Gesellschaft sprechen, denn das ist auch interessant, denn eigentlich sehen wir hier kaum noch Menschen, die eine wirklich individuelle Persönlichkeit auszeichnet, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja, wir sehen die Eltern von Alex Delarge, die relativ klar in die bürgerliche Gesellschaft integriert sind. Ja, wir sehen im Prinzip das Gleiche in Mr. Del Toit. Ne? Nur, dass man an ihm eben diese Perversionen überträgt. Ne? Das zeigt Kubrick uns dadurch. Aber durch seine Kleidung ist es genau das. Er grenzt sich da auch ganz klar von Alex Delarge und den Drukes ab. Ne? Und bei der Katzenlady auch. Weil die Katze ist ja auch so eine Art schon Symbol für Bürgerlichkeit. Ne? Haustier und so. Ne? Dieses ganze Bild, wie man es halt kennt. Und das ist interessant, dass wir eigentlich in Alex Delarge den einzigen Menschen haben, der wirklich noch sowas von einer individuellen Persönlichkeit hat. Allerdings sehen wir ja anhand seines Beispiels und der Drukes im Speziellen, dass eigentlich auch er Teil einer Gruppe ist und eigentlich auch kein komplett losgelöstes, von allem losgelöstes Individuum sein kann dadurch. Ne? Das sieht man ja ganz klar in seiner Kleidung. Er ist ja zugehörig zu dieser Gruppe. Und da möchte ich kurz auf einen Text referieren, den ich im Verlauf des letzten Semesters im Rahmen eines Seminars zum Alltagsleben lesen durfte, von Agnes Heller aus dem Jahre 1981. Das Alltagsleben, Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion. In diesem Text erklärt sie, dass es eigentlich innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft oder mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft, dass das Werden eines kompletten losgelösten Individuums eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil wir eigentlich immer, egal an welcher Stelle, ob durch Familie, durch Freunde, durch Arbeitskollegen, immer in so eine Gruppe reingedrängt ist, die dann allerdings eben wiederum von so einem gewissen Wertesystem beherrscht ist, auf was sich die gesamte Gesellschaft geeinigt hat. Ja? Wir sehen da, oder sie schreibt dann auch, dass der Mensch eigentlich durch diese verschiedenen Gruppen, zu denen er gehört, ja, also ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich bin auf der einen Seite Arbeiter, ich bin Familienmensch, ne? Ich bin, habe eine gewisse Rolle in meinem Freundeskreis, bin vielleicht da der Witzbold oder sowas, ne? Dass im Prinzip der Mensch nicht ein ganzes Individuum jederzeit ist, sondern dass er eigentlich immer, je nachdem, wo er ist, in verschiedene Einzelteile zerfällt und verschiedene Rollen spielt, ja, Masken aufsetzt, könnte man auch sagen, ne? Und das ist das, was wir, glaube ich, in A Clockwork Orange, und da möchte ich ganz kurz auch so ein bisschen schon weiter aus dieser ersten Hälfte rausgehen, glaube ich, auch in A Clockwork Orange sehen. Denn diese ganzen Figuren sehen wir eigentlich nur immer in einem gewissen Kontext, lustigerweise. Ne? Also wir sehen jetzt zwar nicht, wie jetzt der Familienvater in einem Freundeskreis oder so oder auf der Arbeit bewegt, aber wir sehen im Prinzip nur diese Menschen in diesen einzelnen Gruppierungen und dann beispielsweise auch im Gefängnis, der Gefängniswärter oder sowas, ne, den wir auch nur in diesem Kontext sehen. Man könnte ja zum Beispiel auch das Privatleben von ihm zeigen und so. Ne? Und das ist, glaube ich, also das ist jetzt nichts, worauf er referiert hat, Stanley Kubrick, aber das ist das, was man aus dem Text herauslesen kann, was man, glaube ich, auch in diesem Film wiederfindet, meiner Ansicht nach. Mhm. Was auch dazu passt, dass kaum eine Figur hier irgendwie einen Namen hat. Ja? Also wenn man mal von Alex Delarge aus absieht, ist es bei der Familie kennen wir, glaube ich, auch nur von Mr. Delarge und Mrs. Delarge, glaube ich, werden sie genannt. Ne? Und diese ganzen Berufsgruppen haben dann überhaupt keine Namen mehr. Ja? Also diese Individualisierung, dass der Mensch vollständig eins sein kann. Ja? Also dass alle Teile der Persönlichkeit sozusagen in einen Augenblick mal reinfließen, das sehen wir eigentlich bei keiner einzigen Figur. Am ehesten allerdings bei Alex DeLarge, weil er eben eigentlich, obwohl er in dieser sich dieser Gruppe zugehörig fühlt, der Drooks, auf sowas, was man gesellschaftliche Normen nennt oder sowas, vollkommen pfeift. Ja? Mhm. Also auf diesen übergeordneten Wertekodex, ja, den es in Gesellschaften zwar ab und zu gibt, aber auch darüber kann man streiten, dass er im Prinzip das, oder man könnte es auch jetzt bei uns in Deutschland beispielsweise Verfassung nennen oder sowas, ne, wo gewisse Sachen festgeschrieben sind, auf die sich alle so weitestgehend, auch wenn man jetzt ein paar Zweifel hat, in den letzten Jahren geeinigt hat, ne? Genau, dass er im Prinzip diese gesellschaftlichen Normen verneint und eigentlich einem reinen, vollkommenen Individuum am nächsten kommt.
Ich finde auch, du hast jetzt von Individuum gesprochen, von einem kompletten Individuum.
Ja.
Meiner Meinung nach ist diese Gruppe, innerhalb der Alex ja der Anführer ist, ist so eine Art Stereotypisierung oder so eine Art Stilisierung von Jugendlichen, von Schülern, die ja in ihrem jugendlichen Leichtsinn vielleicht noch nicht in dieser Schraubzwinge der Gesellschaft stecken, sondern noch unbefleckt sind, noch frei. Deswegen auch diese weiße Kleidung mit diesen Hüten, dieses eigentlich Unschuldige, dieses Reine, dieses vielleicht echt Menschliche, wozu dann natürlich auch Sexualität und Gewalt gehören, was der Film dann in skandalöser Art und Weise zeigt, ist aber im Prinzip zum Menschen einfach dazugehört, nur nicht so innerhalb der Zivilisationsstufe, in der wir uns, sage ich mal, bewegen. Wir sehen eine Zivilisation als etwas Erfolgreiches an, als etwas Gutes, als etwas Fortschrittliches, aber im Prinzip entmenschlicht es den Menschen. Und umso weiter der Film voranschreitet, umso mehr bekommt man mit, wie unmenschlich doch diese ganze Gesellschaft ist, in die Alex DeLarge reingeworfen wird, dass dann Alex DeLarge auch nachdem er, ich greife jetzt schon mal etwas vorweg, nachdem er auch aus dem Gefängnis entlassen wird, überhaupt nichts mehr mit seinen Freunden anfangen kann. Alex DeLarge war im Gefängnis, blieb vielleicht in seiner Zivilisationsstufe, nenne ich mal, in einer gewissen Art und Weise nicht stehen, aber er fiel aus dem Raster dadurch, dass seine Freunde schon weiter waren, sich eine Arbeit gesucht haben, Polizisten waren und schon in diesem System mehr eingegliedert waren als Alex.
Ich möchte mal ganz kurz einhaken. Das ist im Prinzip, also natürlich hat Agnes Heller nicht auf Clockwork Orange referiert. Allerdings ist das, was du gerade gesagt hast, so ungefähr auch das, was Agnes Heller dann in dieser Schrift größtenteils sagt. Ja, also dieses Zerfallen und so weiter. Und das ist ja, man muss nicht, dass da jetzt ein Missverständnis aufkommt, man darf das jetzt nicht als eine Art Negierung der gesamten bürgerlichen Gesellschaft verstehen, sondern es ging auch Agnes Heller lediglich darum, die Widersprüche aufzuzeigen, die eben so eine Gesellschaft hat. Ja, also auch diese Nachteile und im Prinzip, dass man auch zu dem Punkt kommt, dass man eine scheinbar fertige Gesellschaft nicht als das Endprodukt der Geschichte begreift, sondern dass die Gesellschaft sich immer wieder in einem Prozess befindet. Ja, es muss also, das schreibt sie da explizit, es muss also darum gehen, eine Gesellschaft zu historisieren und immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, diese Gesellschaft zu verbessern, um diesem Ideal des Individuums eben näher zu kommen.
Da möchte ich auch nochmal klarstellen, dass ich jetzt nicht davon sage, dass, sag ich mal, gesellschaftliche Ordnung und gesellschaftliche Entwicklung per se schlecht sind. Im Film wird das so dargestellt, ist eine relativ ja misanthropische Sicht auf die Gesellschaft oder vielleicht auch eine Abrechnung mit der Gesellschaft, in der verschiedene Missstände durch die Figur Alexander DeLarge gezeichnet werden. Aber an sich möchte ich jetzt nicht befürworten, dass A Clockwork Orange die Gesellschaft die Gesellschaft als negatives Machwerk per se verurteilt, sondern es werden einzelne Punkte rausgegriffen, vielleicht auch Politik, Religion und diese Individualität, die dort in einer gewissen Art und Weise ja, karikiert werden. Also es ist durchaus eine Karikatur, die Überhöhung hat, die Metaphoriken bedient, die dann letztendlich dazu führen, dass Alex Delarge dann, vielleicht können wir jetzt auch so langsam zum zweiten Teil kommen, dass Alex Delarge dann, sage ich mal, zu einer Umformung ja, berufen wird oder sich selbst beruft oder eingeladen wird, wie man das nennen möchte. Und ja.
Ja, genau. Das ist also auf jeden Fall sehr richtig, weil wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen und haben im Prinzip erst den ersten Teil besprochen. Das ist allerdings gar nicht mal so schlimm, weil eigentlich werden im ersten Teil die Themen, wenn man so möchte, vorgegeben des Films, gemeinsam mit dieser, mit dem Gefängnisteil eben, der dann erfolgt. Und eigentlich bietet es sich hier an, dass man eben die Interpretationsansätze, die wir jetzt bereits hatten, eben durch die restlichen Teile durchführt. Das heißt, man muss eigentlich nur jetzt, wir müssen eigentlich nur darauf eingehen, okay, wie entwickeln sich diese Themen fort, ne? Dieses beispielsweise das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, was wir jetzt sehr ausführlich besprochen haben. Oder eben die Rolle des Kinos bei der Gewalt. Und da möchte ich mal kurz, möchte auf eine der berühmtesten Szenen des Films auch zu sprechen kommen, die wir dann eben im Gefängnis sehen. Alex Delarge ist dann ins Gefängnis gekommen, er wurde erwischt, wurde von seinen Kumpanen verraten an die Polizei, ne? Und wurde eben zu 14 Jahren Haft verurteilt und bekommt aber die Möglichkeit, früher freizukommen, nämlich durch eine spezielle Behandlung, die ihm verspricht, straffrei zu werden, ja, oder beziehungsweise ihn so zu einem Menschen macht, der nie wieder irgendwelche Straftaten begehen wird. Ich habe es anfangs erwähnt, er muss sich übergeben, wenn er irgendwie Gewalt jemanden antun möchte. Und das wird erreicht durch die sogenannte Ludovico-Behandlung. Jetzt ist es ganz interessant zu sehen, wie diese Ludovico-Behandlung aussieht. Denn während der Behandlung sitzt Alex Delarge praktisch auf einem Stuhl in einem Kino, könnte man sagen, ne, in einem Theater, jedenfalls in so einem ähnlichen Raum. Und ihm werden Filme gezeigt und er muss diese Filme sehen. Er bekommt so Klammern, kann man sagen, an die Augen, damit diese Augen aufgehalten werden, wird an den Stuhl gefesselt und muss auf die Leinwand sehen. Jetzt müsste man eigentlich erstmal darauf eingehen, was eigentlich das Kino ist. Das ist eine sehr, sehr große Frage. Aber das Kino ist ja eigentlich, um es mal so zu sagen, ein Ort, an dem man mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen da ist, der aber eigentlich durch seine Aufmachung, durch diesen dunklen Raum und durch diese helle Leinwand, auf die sich alles zu konzentrieren scheint, dafür sorgt, dass man eigentlich trotzdem irgendwo allein ist in diesem Raum, ne? Allein mit diesem Film und sich auf diese Welt einlassen kann. Das, was wir hier jetzt sehen, ist das Gegenteil. Denn Alex Delarge wird ja in dieser Situation zum Teil eines Experimentes. Ja? Er wird ja die ganze Zeit beobachtet. Eigentlich konzentriert sich alles nicht auf den Film, sondern auf Alex Delarge. Das heißt, im Kino wird hier in gewisser Weise diese Funktion oder diese Unschuld, die es eigentlich hat, genommen. Was sieht Alex Delarge? Er sieht da zum Beispiel Ausschnitte aus Leni Riefenstahls Triumph des Willens. Und das ist ganz interessant, denn das Kino, was eigentlich, oder wie auch die Kunst generell, eigentlich die Funktion hat, radikal zu sein, provokant zu sein, neue Welten zu eröffnen, neue Sichtweisen auf ganze Themenkomplexe zu eröffnen, ja, dem Kino wird hier eigentlich die Funktion zugeteilt, eben nicht einen selbstständig denkenden Menschen zu produzieren, der sich auch durch das Kino informiert, der neue Sichtweisen bekommt, wirklich neue Sichtweisen durch andere Blicke, ja, die durch die Kamera eben repräsentiert werden oder durch einen Regisseur, sondern hier wird das Kino eigentlich dazu benutzt, um einen Menschen zum Teil einer Gemeinschaft zu machen, um jegliches Individuelles aus ihm herauszureißen, wenn man so möchte. Ne? Und damit er überhaupt nicht mehr irgendwie aufmuckt und dadurch würde Kunst eigentlich sinnlos werden, ja. Und das ist ganz interessant, denn das NS-Kino, wie zum Beispiel ein Film Triumph des Willens, hat ja genau dieselbe Funktion. Erstmal muss man dazu sagen, dass Triumph des Willens, wie auch die beiden Olympia-Filme von Leni Riefenstahl, wundervolle Filme sind, ästhetisch herausragende Filme, allerdings ideologisch natürlich enorm problematisch. Und das zeigt sich vor allem eben an Triumph des Willens, wenn wir eben diesen Reichsparteitag in Nürnberg sehen von 1935, wenn ich mich recht erinnere, wie eben diese perfekt choreografierten Soldaten dort einheitlich über diese Straßen gehen, ja, oder über diesen großen Platz in Nürnberg, wir sehen hier eigentlich ästhetisiert bereits dieses große Monument des Volkes, ja, des, der Gemeinschaft, ja. Und das ist genau das, was eigentlich mit Alex Delarge auch gemacht werden soll. Er soll eben nicht mehr dieses freiheitlich denkende Individuum sein und auch freiheitlich handelnde Individuum mit all seinen Nachteilen, mit, auch mit dieser ganzen Gewalt, die er der Gesellschaft antut, sondern er soll eben in dieses Kollektiv, in dieses Monument eingegliedert werden. In diese Gesellschaft, die wir in der ersten Hälfte des Films sehen, die eben keine Gewalt mehr wirklich erfahren möchte und selbst ausführen möchte, sondern sie nur noch so als Kunst ansehen möchte, ne? Und irgendwie so der Kunst sozusagen dieses ganze Provokante nehmen möchte und so.
Genau, er wird also bei dieser Konditionierung, bei dieser Eingemeindung in die Gesellschaft dazu gezwungen, Gewalt, Sex und vielleicht politische Ideologie in einer gewissen Art und Weise abzulehnen. Da könnte ich jetzt Stanley Kubrick andichten, dass das so vielleicht nochmal so ein Seitenhieb war gegen Rechte oder gegen Nazis, indem Alex darauf konditioniert wird zu kotzen, wenn er beispielsweise Hitler sieht. Zum Beispiel, also könnte ja. Man quasi so als so kleines Easter Egg sehen, aber im weiteren Sinne soll dieses natürlich bedeuten, dass ja, diese gesellschaftliche Einordnung, dieses Verallgemeinern dieser ganzen Mechanismen natürlich dann so auf die Art und Weise sehr stilisiert funktioniert.
Ja. Genau. Und das ist, das ist ganz interessant, weil im Prinzip ja, wie ich schon erwähnt habe, die Funktion des Kinos in der Nazi-Zeit genau diese Funktion eben hatte, das Eingliedern in die Gesellschaft. Es wurden ja diese ganzen Unterhaltungsfilme gezeigt, die sehr leichte Unterhaltung präsentierten, die allerdings das Politische komplett ausklammerten. Ja? Es wurde immer so eine heile, fertige Welt gezeigt, an der nichts mehr verändert werden müsste. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Agnes Heller sagt, ne? Witzigerweise. Und darauf wird hier ganz klar referiert, direkt durch Triumph des Willens. Und das ist ganz interessant eigentlich, weil das Kino ja eigentlich eine Funktion hat, eben, man kennt es auch aus der Zeit, bevor das Kino von den Nationalsozialisten übernommen wurde, durch die Filme der Weimarer Republik, wo wir so Leute wie Murnau hatten mit Nosferatu, ja, oder Metropolis, der eine ganz, ganz breit angelegte Gesellschafts- und Kapitalismuskritik vor allem formuliert hat mit diesem Film, ne, von 1920, genau, oder M. Genau, und im Prinzip wird dem Kino ja dadurch erst die Unschuld genommen, ja, also dieses, es wird praktisch nur noch instrumentalisiert durch diese Rolle, die der Film bei den Nazis hat und die er eben auch in diesem Film hat. Und das Interessante ist ja, dass wir hier keine faschistische Gesellschaft sehen, die von Nazis regiert hat oder sowas, ne, sondern wir sehen eigentlich eine bürgerliche Gesellschaft, die allerdings, oder wo zumindest die Partei von diesem Innenminister, ne, die allerdings schon das Abweichende überhaupt nicht mehr toleriert.
Also dem Individualismus entsagt und eher so auf eine kommunistische oder generalisierende Art und Weise das Individuum formen möchte.
Ja. Es geht auch, glaube ich, in diesem Fall gar nicht so sehr darum, irgendwie einen faschistischen Staat aufzubauen, also auch dieser Partei im Film, glaube ich, nicht, sondern es geht im Vorbeigehen, ohne dass sie sich dessen selbst bewusst sind, darum, diesen totalitären Überwachungsstaat eben aufzubauen. Das sehen wir auch heute beispielsweise auch in einem Land wie Deutschland ziemlich interessanterweise, dass zum Beispiel zur Überwachung von Verbrechen überall Kameras aufgehängt werden sollen. Ne? Diese Kameras bringen ja, ich meine, gut, man kann jetzt darüber diskutieren, aber meiner Ansicht nach bringen diese Kameras ja bei der
Im direkten Fall
jetzt nichts. Ja. Ne? Die Verbrechen geschehen ja trotzdem. Ne? Allerdings liefert man ja dann gerade faschistischen Strömungen, die es ja durchaus gibt, die Mittel dazu, diesen Überwachungsstaat dann einzurichten. Ja. Also wenn wir jetzt an ganz, ganz offen faschistische Leute denken, ne? wie beispielsweise, wie man sie in der NPD zuhauf findet oder auch in verschiedenen Teilen der AfD oder so. Ne? Zumindest im ganz stramm rechten Flügel.
Aber würdest du dann sagen, wenn wir jetzt vielleicht schon mal auf den Schluss zu sprechen kommen, nur auf diese eine Schlussszene, dieses Zwiegespräch oder diese Instrumentalisierung von Alex Delarge mit dem Innenminister als, sage ich mal, politisches Symbol, als Machtmittel, als Ass im Ärmel für den Wahlkampf. Denn in der Szene, nachdem dann Alex eingewilligt hat, sich zwischen den Zeilen dafür herzugeben, für die Machenschaften des Ministers, der natürlich für den Wahlkampf seiner Partei einsteht, dass er dort dann natürlich medienwirksam umsorgt wird, dass er mit Blumen beschenkt wird, dass er seine Lieblingsmusik hören darf. Ja. Und dann folgt ja diese eine Gedankensequenz Alex Delarge, dass er ja auf einmal, obwohl er von der Straftat geheilt oder wieder eingegliedert wurde in die Gesellschaft, dadurch, dass er sich dieser Ludovico-Therapie hingegeben hat, zählte er als Straftäter, als gesellschaftlich geheilt, war es selbst aber nicht, hat sich eher krank gefühlt, hat sich eher in einer gewissen Art und Weise benommen gefühlt, seiner Persönlichkeit oder seinem freien Willen beraubt, um dann aber wieder in diesem Zwiegespräch mit dem Innenminister in der letzten Szene wiederum geheilt zu werden als Individuum, nicht als gesellschaftliches nicht als gesellschaftliche Materie, sondern da bekommt, kann er dann wieder auf einmal an Sex denken, ja, ohne dass es ihm schlecht wird.
Ja.
Wie das im Zusammenhang steht, dadurch, dass auf der einen Seite ja der Innenminister ihn dafür, sage ich mal, auserkoren hat für diese Therapie, aber ihn dann gleichzeitig am Ende wiederum heilt. Das war für mich ein Sachverhalt, der mir jetzt noch eine Frage aufwirft, wie das an sich im Zusammenhang stehen kann, diese Widersprüchlichkeit, diese Ambivalenz zwischen der Politik oder politischer Strategen, dass quasi die Fahne, sage ich mal, nach dem Wind gehangen wird. Das kann man jetzt natürlich vom Film raus in die Gesellschaft übertragen, aber natürlich entsteht da auch im Film, im Verlauf des Films eine gewisse Widersprüchlichkeit.
Ja.
Wie hattest du das aufgenommen?
Also ich habe das Ende so aufgenommen, dass es eben diese ganzen faschistischen Mittel, wie eben die Ludovico-Methode, eigentlich überhaupt nicht braucht, um so jemanden wie Alex Delarge in die Gesellschaft zu integrieren. Also er ist ja dann tatsächlich wieder geheilt, kann er all diese schrecklichen, sage ich jetzt schon, diese Gedanken haben. Ne? Er kann ja all diese Gedanken wieder haben, ohne sich eben zu übergeben. Und es braucht dann im Endeffekt eigentlich zeigt diese letzte Szene aus meiner Sicht, dass es eigentlich schon diesen gesamtgesellschaftlichen Kompass irgendwie gibt oder diesen gesamtgesellschaftlichen, so einen gewissen Wertekodex oder sowas, ne? Und dass alles Schreckliche, auch ohne faschistische Methoden, in diesen Kompass oder auf diesen Kompass geeicht werden kann, ne? Jetzt kann man dazu sagen, okay, Alex Delarge hat aber auch diesen furchtbaren Weg hinter sich, aber er wirkt jetzt am Ende, auch wenn er mit ihm redet und durch dieses ganze Lächeln und so, er wirkt nicht unbedingt, als hätte er durch diesen Film hinweg eine Entwicklung oder sowas gemacht. Ne? Das ist ja ganz interessant, weil im Gefängnis sehen wir ja auch überhaupt keinen oder relativ wenige Ansätze dahin, dass er irgendwie eine andere Persönlichkeit hat. Ne? Er will ja nur relativ schnell da raus, ne? Er will ja dann auch, wenn er auf den neuen quasi Ziehsohn seiner Eltern trifft, will er ihm auch direkt eins aufs Maul geben und so, ne? Das heißt, eigentlich hat er sich überhaupt nicht verändert groß, ne? Allerdings kann auch diese Gewalt und dieses Potenzial, was in ihm steckt, in die Gesellschaft oder für gewisse Teile der Gesellschaft wiederum, für gewisse Gruppen, kann man auch sagen, assimiliert werden und genutzt werden. Ne? Also das Potenzial kann genutzt werden. Ne? Also selbst dieses Schreckliche, was Alex Delarge in dieser ersten Hälfte repräsentiert, kann nutzbar gemacht werden. Wenn man es in gewisser Weise zähmt, aber dafür sind keine faschistischen Methoden oder nicht sowas wie die Ludovico-Methode notwendig. So habe ich es gesehen.
Genau. Zähmen, du hast es schon gesagt, also er bleibt den ganzen Film überhin Mensch, aber durch diese Konditionierung dieser Ludovico-Therapie entwickelt zwanghafte Mechanismen, diese Sachen, die man durchaus zu unterdrücken, und diese Übelkeit oder dieses Erbrechen könnte man wiederum gleichsetzen mit Regeln oder Grundsätzen unserer Gesellschaft, was man darf und was man nicht machen darf. Die Gedanken sind unerwünscht. Es gibt Themen in unserer Gesellschaft, da wird ein gewisser Denkverbot ausgesprochen, sei es jetzt zum Beispiel Vergewaltigung. da.
Oder, um mal ganz kurz einzuhaken, ja. Oder beispielsweise die Lust auf ein erotisches Abenteuer mit Minderjährigen oder sowas. Ne? Ganz, ganz verpönt. Genau, wollte ich nur gerade sagen, weil das ein Thema ist, was Stanley Kubrick selber genau. ja in Lolita bearbeitet hat.
Und unsere moralischen Grundsätze sind quasi dieser Mechanismus der Übelkeit oder dieses Erbrechens oder dieses Schlechtwert, dieses Wirkens. Mhm. Und dahingehend sah ich auch der Clockwork Orange so etwas als Coming-of-Age-Geschichte, dieses Erwachsenwerden. Denn als Jugendlicher ist man der freie Mensch, hat einen freien Willen. Dann lernt man Regeln, Vorschriften, die hier in dem Verbot, das heißt hier im Gefängnis enden, was letztendlich ein Verbot darstellt. Nein, du darfst das nicht. Das könnte man jetzt auf was ganz Kindliches übertragen. Du darfst wieder von der stillen Treppe zurückkommen, wenn du dies, das und jenes machst.
Ja.
Das heißt, und so dieses Parlieren mit dieser höheren Macht, mit den Eltern oder hier in A Clockwork Orange mit dem Staat, endet dann letztendlich darin, dass man sich fügen muss, dass man sich eingliedern muss, dass man so denken muss und vor allem so handeln muss, wie man es von einem verlangt. Und Sachen, die vorher inhärent waren, die auch noch immer inhärent sind, muss man unterdrücken, um dann letztendlich wieder frei zu kommen. Frei in dem Sinne, dass man sich wieder frei bewegen darf, aber nicht frei in dem Sinne, dass man ein wirklich freier Mensch ist, der wirklich frei handeln darf.
Und das Interessante ist, dass dieses Potenzial zu eben Gewalt und zu Lust und so in jedem von uns steckt. Und das zeigt der Film sehr, sehr deutlich. Das zeigt er beispielsweise sehr, sehr gut im Gefängnis. Es gibt ja diese Aufführung, kann man schon sagen, ne? Wenn wenn Alex DeLarge diesen ganzen Leuten vorgeführt wird, ne? Und sich dann eben schlagen lassen muss, beleidigen lassen muss. Oder wenn er diese attraktive, nackte Frau kommt, ne, und er, man sieht seine Begierde, aber er kann eben nicht an sie ran, weil er sich übergeben muss. Gleichzeitig sehen wir aber den Wärter im Gefängnis, wie er ganz lüstern dahinschaut, ne, und wie er sich auch freut, wenn Alex DeLarge geschlagen wird, ne. Also der Wärter ist ja in diesem Fall auch so etwas wie ein Kinozuschauer, ne, der eben dadurch, dass er halt, gerade nichts mit dieser Szene zu tun hat und auch weiß, dass er nicht beobachtet wird, außer von uns, ne, durch die Kamera, das eben genießen kann, das, was er dort auf dieser Bühne sieht. Und man sieht es auch ganz klar bei Mr. Alexander in der zweiten Hälfte. Das ist nämlich ein politischer Gegner des Innenministers. Das wird ja relativ klar herausgearbeitet. Und es ist ja so, dass er sich um Alex kümmert, weil er eben dieses Opfer ist, ja, und weil er diese Ludovico-Methode verabscheut, ne, weil er das eben auch als eine faschistische Methode erkennt, ne. Wir sehen allerdings gerade hier, dass auch ein Stück Individuum und eben damit dieses Genießen von Lust und Gewalt selbst in so einem Menschen steckt. Und es kommt lustigerweise dann heraus, wenn persönliche Betroffenheit der wichtige Faktor ist. Denn er erkennt ja dann Alex DeLarge und er greift plötzlich auch zu diesen furchtbaren Mitteln, ja. Sperrt ihn ja dann in dieses Zimmer ein und er muss die ganze Zeit Beethoven hören. Er kann diese Musik überhaupt nicht ertragen und gleichzeitig schaut er dann dort hoch, genießt diese Schreie richtig. Ja, du siehst dann auch in diesem Gesicht, wie er praktisch schon sowas wie eine Ejakulation, kann man sagen, hat, ne, so einen Orgasmus hat. Das ist eben in diesem Fall jemand, der eigentlich sich gegen den faschistischen Staat wendet und eigentlich die Freiheit des Individuums frönt. Ja. Und allerdings dann Alex DeLarge wiederum mit genau diesen Methoden bekämpft, die eigentlich erst durch die Ludovico-Methode entstanden sind. Ja? Und das ist ganz interessant. Also persönliche Betroffenheit sozusagen, beziehungsweise wird hier diese Lüge entlarvt, dass es eigentlich dieses absolute Ablehnen der Gewalt und der Lust eigentlich überhaupt nicht gibt.
Was dann ja gerade auch in der Szene mit dem Suizidversuch Alexander DeLarge endet, durch dieses Unternehmen der, sag ich mal, Selbstjustiz, dieses Quälen, dieses Fesseln, dieses, Terrorisieren, was ja dann durchaus gerade bei ihm mit diesem schweren Schicksal mit Mr. Alexander, was dann schon in ihn brodelt, er ja aber dieses Gefühl trotzdem in der einen Szene, als sie am Tisch sitzen, als Alexander DeLarge den Wein trinkt und die Spaghetti isst, trotzdem nochmal unterdrückt für seine politische Überzeugung oder für seine politische Organisation. Also wir sehen da ja nochmal, wie diese Parteimitglieder, oder will ich sie mal nennen, an den Tisch kommen, Alexander ausfragen. Mhm. Und sobald Alexander so viel gesagt hat, dass es für diese Organisation als nützlich empfunden werden kann, geht er dann quasi wieder in die Hände über von Mr. Alexander und er ist ihm dann quasi ausgeliefert und man sieht diese Szene, wie die 9. Symphonie von Beethoven aus dem Zimmer darunter so laut gespielt wird, dass es natürlich Alexander Delarge hört und er danach natürlich diesen antrainierten, diesen konditionierten Reiz ausbildet, der dann letztendlich im Suizid endet und dann in dieser letzten relativ langen Krankenhaussequenz womit der Film dann endet.
Wo auch wieder zwei Leute gezeigt werden, die hinterm Vorhang Sex haben, ne? Zwei, ja, die stimmt, sich in der bürgerlichen Gesellschaft befinden. Genau. Ne? Also hier auch nochmal ganz, ganz klar pointiert. Ja. Das ist insgesamt ziemlich interessant. Und deswegen finde ich, A Clockwork Orange auch so unfassbar großartig, weil dieser Film eigentlich aus meiner Sicht die ehrlichste und pointierteste Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft ist. Und zwar in seiner ganzen Ehrlichkeit. Und deswegen hat der Film ja auch so viel Kritik geerntet. Ja? Diese erste Hälfte könnte man umschreiben als eine Kritik am komplett, oder nicht am komplett, aber am freien Individuum. Ja? Ja. Das heißt, eigentlich muss, sehen wir hier ein Plädoyer dafür, dass ein Mensch in die Gesellschaft eingegliedert werden muss. Ja? Und das Schöne ist, dass wir dann mit dieser mit diesem Gefängnisteil und mit der zweiten Hälfte des Films wiederum eine Kritik am Faschismus, nämlich an der ultimativen Vereinnahmung des Individuums durch die Gesellschaft sehen. Ja? Das heißt, wir haben zwei komplett ambivalente, gegeneinander arbeitende Pole, die hier gezeigt werden. Und deswegen ist dieser Film aus meiner Sicht auch überhaupt nicht eine Frönung des Faschismus oder sonst irgendwas, ne? Sondern dieser Film ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Problemen, den auch ein komplett freies Individuum hat oder mit dem Problem, die ein komplett freies Individuum bringt. Ja? Stanley Kubrick sagt hier im Prinzip, es muss eine Form eines Mittelweges geben, weil ein komplett freies Individuum wird nicht funktionieren in dieser Gesellschaft. Allerdings ist auch wiederum die bürgerliche Gesellschaft, selbst die, die durch Zwang, die eben nicht durch Zwang zusammengehalten wird, sondern durch Werte, ist im Prinzip schon eine Einschränkung des Individuums und es sorgt wiederum für eine Vereinzelung und für einen Abnehmen der Persönlichkeit, wenn man so möchte. Ja? Und das ist ganz, ganz fantastisch. Und er beschreibt auch insgesamt nochmal, um so ein kleines Fazit für mich unter diesen Film zu ziehen, die Rolle der Kunst und des Kinos darin. Weil selbst das Provokanteste, das Kunst ist ja nach gewissen Definitionen eben dafür da, die Gesellschaft zu hinterfragen, ihr immer wieder einen Spiegel vorzuhalten und eben herauszuarbeiten, was muss anders werden, was kann man verbessern, wo gibt es Spannungsverhältnisse, ja, dass selbst diese Affirmation durch die bürgerliche Gesellschaft eben immer wieder stattfindet. Und das ist absolut fantastisch. Ne? Es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Stanley Kubrick.
Auf jeden Fall. Genau da stellt sich ja für mich wiederum die Frage, oder stellt sich im Allgemeinen die Frage, dadurch, dass er auch sehr unangenehme Schlüsse, Rückschlüsse auf die Gesellschaften, auf den einzelnen Menschen gezogen werden, die man sich vielleicht nicht so eingestehen möchte, die aber dann doch, wenn man objektiv darüber nachdenkt und aus einer gewissen Distanz darüber reflektiert, die man ja eine zugestehen muss, ganz menschliche Bedürfnisse. Und genau dies dann in dieser Art von Kunst zu fabulieren mit diesen drastischen Bildern, macht dann meiner Meinung nach schon eine Kritikfähigkeit aus, die man durchaus verstehen kann, dadurch, dass der Film im Allgemeinen, im populären Sinne, relativ sperrig ist und schnell falsch gedeutet werden kann oder in seiner Botschaft relativ verstrickt ist oder eher uneindeutig und man, wenn man nicht mit diesem relativ, mit dieser breiten Sicht drauf geht, dann doch recht schnell missverstanden werden kann. Das hatte ich gerade bei der ersten Sicht gesehen, bei meiner ersten Sichtung. Wenn man sich von der ersten Hälfte oder vom ersten Drittel zu sehr beeinflussen lässt und diese ganzen negativen Darstellungen gleich so abkanzelt, dass dann der Film gar nicht das Potenzial entfalten kann, was er dann gen zweiter Hälfte Stück für Stück nach hinten raus entfaltet, ja.
Ist auch ganz interessant, wenn man den Film mit Full Metal Jacket vergleicht, weil Full Metal Jacket ja auch zwangsweise ein Film über Individuum und Gesellschaft ist, ne? Also runtergebrochen eben auf diesen Vietnam-Trupp, ne? Beziehungsweise auf die Auszubildenden dann, ne? Im Camp. Da haben wir ja auch sozusagen diesen Führer und diese Individuen, die schon zu Beginn in dieser Eingangsszene durch das Abscheren der Haare eben in eine Gesellschaft integriert werden, entindividualisiert werden insgesamt. Aber dieser Film ist dann doch noch eher eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Vietnamkrieges im Speziellen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
A Clockwork Orange nimmt sozusagen den ganz großen Blick ein, könnte man sagen, und fabuliert über die gesamte Gesellschaft, wie ist das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft geregelt. Und wenn man es auf diese Frage bezieht, ich wiederhole es gerne, ist das für mich der ultimative Film, der genau diese Fragen nicht beantwortet, weil Kubrick traut sich eben auch, keine Antwort zu geben insgesamt. Er will diese Antwort auch nicht geben, weil es diese einfache Antwort auf die Frage wahrscheinlich auch gar nicht gibt. Allerdings zeigt er uns dieses Verhältnis mit all seinen Facetten, mit dem Furchtbarsten, was das einzelne Individuum hervorbringen kann, durch die Vergewaltigung beispielsweise, ne, durch das Frönen der Vergewaltigung und aber auch durch das andere Extrem, nämlich der von Martin Heidegger geforderten Volksgemeinschaft, wie wir sie im Nationalsozialismus hatten.
Und genau diese Motive haben ja auch eine gewisse Zeitlosigkeit. Der Film ist jetzt fast 50 Jahre alt. Und trotzdem werden höchstwahrscheinlich Sex, Gewalt politisch-ideologische Strukturen immer wieder im Gespräch sein, immer wieder für Skandale sorgen, immer wieder für Probleme in der Gesellschaft sorgen, immer wieder neue Felder oder vielleicht auch neue Potenziale, will ich es jetzt nicht nennen, aber auch neue Angriffspunkte für Kunst, für Kultur entwickeln. Und dadurch kann man A Clockwork Orange schon als sehr, sehr zeitloses Werk bezeichnen und man soll sich nicht davon abschrecken lassen, dass der Film jetzt von 1971 ist. Man
kann das natürlich nicht
durch die heutige Brille genauso gut gucken wie damals.
Absolut. Wollen wir es dabei belassen oder hast du noch ein paar Punkte, auf die du kommen möchtest?
Ich bin mit einem sehr zufrieden.
Du bist mit einem sehr zufrieden. Ich bin auch mit einem sehr zufrieden. Wir können euch jetzt noch verraten, was wir in der nächsten Folge, die höchstwahrscheinlich so in den nächsten 2 Tagen dann kommen wird. Nee, wir versuchen uns nicht so viel Zeit zu lassen, bis es zur nächsten Folge geht. Aber ich kann schon mal vorweggreifen und sagen, dass es wieder ein Film von Stanley Kubrick sein wird. Denn wir sind mit diesem großartigen Regisseur natürlich nach 2 Filmen noch lange nicht durch. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht jeden Film besprechen werden. Lukas.
Genau, wir haben noch etwas vor mit Stanley Kubrick.
Es gibt ja einen Film, der jetzt eigentlich nahe liegt, oder? Das haben wir im Vorgespräch gehabt.
Also wir hatten jetzt Full Metal Jacket, wir hatten A Clockwork Orange. Also mir würden noch so 1 oder 2 richtig große Titel einfallen, die da jetzt noch theoretisch folgen könnten.
Es gibt, Stanley Kubrick hat natürlich einen Haufen fantastischer Filme gemacht, ne? Wir reden über Shining, wir reden über seinen letzten Film Eyes Wide Shut. Ne? Also nicht wir reden, sondern ich rede jetzt davon, dass es die gibt. Ne? Es gibt allerdings einen ganz, ganz großen Film, der gemeinhin so als sein größtes Meisterwerk gilt. Das ist 2001 A Space Odyssey. Das ist der Film, damit lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Aber wir werden ihn auch in den nächsten Folgen behandeln. Aber komm, wir haben jetzt schon viel zu lange drum herum gelabert. Lukas, verrat uns doch bitte mal, um welchen Film es gehen wird in der nächsten Folge.
Der nächste Film unserer nächsten Folge wird nicht 2001, sondern es wird der wahrscheinlich etwas unbekanntere Film von Stanley Kubrick, Barry Lyndon.
Barry Lyndon, ja. Der Film ist, gut, also wenn man sich mit Kubrick auskennt, ist natürlich alles irgendwie bekannt. Ne?
Ja, so viele klar.
Filme,
ja.
Ne? Aber es ist aus unserer Sicht ein Film, bei dem man sich auch ein bisschen rantrauen kann, wo man noch nicht so viele Vorlagen auch bekommt. Ein Film, der noch nicht so oft besprochen wurde. Ne?
Gerade ich habe den Film Orange. Noch nicht gesehen.
Du hast noch nicht gesehen, ich habe auch noch nicht gesehen. Und A Clockwork Orange ist eben so ein Film, allein die Diskussion 71 hat halt schon für so viel Gesprächsstoff gesorgt. Ja. Ne? Da reicht einmal googeln und du bekommst 10 wissenschaftliche Aufsätze darüber. Aber es wird um Barry Lyndon gehen. Das wird eine sehr, sehr schöne Sache. Ich freue mich drauf.
Ja. Ich mich auch.
Ja. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, wünschen euch sehr, sehr viel Spaß mit A Clockwork Orange hoffentlich oder mit der Auseinandersetzung.
Wenn ihr es soweit geschafft habt, habt ihr hoffentlich Spaß gehabt.
Genau, ja. Bis dahin, schaut viele Filme, unterstützt, wenn möglich, die Kinos aktuell, in der aktuellen Corona-Situation, sofern es irgendwie möglich ist, wenn kleinere Kinos bei euch in der Ecke aufhaben, geht rein, schaut euch fantastische Filme an und schaut euch aber nebenbei auch ab und zu nochmal einen Film von Stanley Kubrick an, dann lohnt sich das Anhören unserer Folgen auch. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, macht's gut, viel Spaß, schönen Abend noch, ich habe überhaupt keine Ahnung, wann ihr das hört. Habt eine schöne Zeit. Ciao, macht's gut.
Ciao.